Wir blicken auf das einzige Team, wahrscheinlich zumindest, das dem FC Bayern die Meisterschaft streitig machen könnte. Und das ist der amtierende Meister, nämlich Leverkusen. Wie läuft's da gerade jetzt jüngst nach einer Niederlage? Da haben wir den richtigen Zeitpunkt getroffen, denn so oft hat Leverkusen in dieser Saison noch nicht verloren. Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post ist hier und mit ihm werde ich jetzt gleich über die Situation in Leverkusen sprechen, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Sebastian, wie schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hallo.
Ja, hi Max, danke für die Einladung.
Lag es am Linienrichter, dass Leverkusen bei Atletico verloren hat mit 1:2 und das, obwohl man geführt hat und in Überzahl war?
Nee, ich denke, am Linienrichter lag es nicht. Ich denke, es war, man muss es fast so sagen, es war wirklich wieder ein bisschen so die Stimmung, von der sich Bayer hat beeindrucken lassen in Spanien in der zweiten Halbzeit. Und ja, ich denke, es war in der Champions League eine weitere Lehrstunde für Bayer.
Das heißt, wenn jetzt quasi der FC Bayern mal gegen Leverkusen gewinnen wollte zu Hause, was ihnen ja nicht so wirklich auch vergönnt war jetzt unter Xabi Alonso, das heißt, sie müssten was machen? Sie müssten Leverkusen in unangenehme Zweikämpfe zwingen, sie müssten Rudelbildung vollführen, auslösen. Was hat Atletico da gestern gemacht, was Leverkusen so aus dem Tritt gebracht hat?
Also zumindest hat Atletico gezeigt, dass man es doch schaffen kann, Bayer aus der Fassung zu bringen. Florian Wirtz, hast du ja gestern gesehen, der wurde eigentlich permanent zugetextet von den Madrilenen. Und selbst er, muss man sagen, hat sich gestern so ein bisschen davon anstecken lassen, von dieser Stimmung, von dieser Atmosphäre, von dieser Galligkeit, die ja irgendwie, Diego Simeone hat es ja geschafft, irgendwie diese Stimmung, diesen Wahnsinn irgendwie auf seine Spieler, auf die Fans, auf das Stadion, auf diese ganze Atmosphäre zu übertragen, auf diesen ganzen Club. Und ja, davon hat sich Leverkusen dann wirklich in der zweiten Halbzeit einmal mehr doch beeindrucken lassen. Ich weiß nicht, ob die Bayern dazu in der Lage sind. Ich glaube, es sind dann doch zwei unterschiedliche Mannschaften. Aber gut, wir haben in der Saison ja schon gesehen, dass man Bayer auch anders knacken kann und nicht nur mit dieser Taktik, die Madrid dann gestern gewählt hat.
Ich will das jetzt nicht überbewerten, weil bei Atletico, da haben schon ganz andere Teams verloren, aber ich finde diesen Aspekt so interessant, dass es jetzt ein Team mal wieder geschafft hat, Leverkusen mit Dingen aus dem Tritt zu bringen, die mit Fußballerischem vielleicht gar nicht nur zu tun haben. Also natürlich hat Madrid dann auch gut verteidigt und das Passspiel von Leverkusen war auch ein bisschen zu langsam in der zweiten Hälfte, hat auch Jonathan Tah nach dem Spiel selbst so analysiert. Aber wir hatten ja auch mal dieses Spiel gegen die Roma in der Europa League, wo man damals verloren hatte und wo es eben sehr lange gedauert hat, bis nach Fouls die Römer aufgestanden sind und so weiter. Also das Klassische, was auch ganz, ganz viele andere Teams auch machen, das hat man da gesehen. Und eigentlich dachte ich, Leverkusen hätte daraus Lehren gezogen, weil in der kommenden Saison hat man sich weniger von sowas beeindrucken lassen. Wie groß, glaubst du, ist jetzt das Thema, dass Leverkusen so quasi angreifbar ist?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema. Wie du sagtest, dieses Rom-Spiel, von dem du jetzt sprachst, das ist ja schon vorletzte Saison gewesen. Ja, letztes Jahr schien es ja, als hätten sie diesen Fluch sozusagen da aus dem Weg geräumt. Mhm. Ich denke, Xabi Alonso ist der Erste, der sagen wird, also wir müssen in solchen Situationen anders auftreten. Es ist ja einer, der ständig sagt, keep calm. Wir müssen die Ruhe bewahren. Bleibt ruhig. Lasst euch nicht von diesen äußeren Dingen da beeinflussen. Er hat es vor dem Spiel gesagt. Und ich denke, er ist da der Erste, der sagt, an diesem Punkt müssen wir ansetzen.
Und wie würdest du die Spielweise von Leverkusen beurteilen? Weil ich war durchaus kritisch gegenüber Leverkusen hier im Rasenfunk in manchen Sendungen, weil ich fand, gerade in den Topspielen hat man sehr, sehr passiv gespielt. Und ich verstehe, wo das herkommt, nämlich aus dem Saisonstart, dass da die Defensive nicht gut stand. Und es war auch erfolgreich, also sprich, es ist quasi eine wohlfeile Kritik meinerseits. Aber mir hat immer das Herz geblutet. Du hast diese Offensive auf dem Feld, kannst mit denen im Grunde alles spielen, was an Offensivfußball möglich ist. Und dann stellst du dich zum Beispiel beim FC Bayern hinten rein und sagst, ja, Hauptsache wir kassieren jetzt erstmal keinen und irgendwie werden wir schon ein Tor machen. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, also Atletico Madrid ist ja fast das Original zu diesem zu diesem Fußball. Wie blickst du denn da drauf, wie sich quasi auch verändert hat, wie Leverkusen diese Topspiele angeht in dieser Saison?
Ja, du hast recht. Also Leverkusen hat in den Topspielen jetzt auch gerade, sag ich mal, ab dem Herbst sind sie ja diese Spiele auch ein bisschen anders angegangen, dann teilweise auch mit 4 Innenverteidigern in die Topspiele reingegangen oder in diese schwierigen Spiele, zum Beispiel auch im Pokal in München, dann auch mit 4 gelernten Innenverteidigern dann hinten begonnen. In Dortmund sind sie so gestartet, dann noch mit Mukiele auf der rechten Seite. Ich denke, es ist schon wirklich so, dass Bayer ja diesen Saisonstart auch immer noch im Hinterkopf hat. Eben, es war ja so ein bisschen so ein Déjà-vu, sag ich mal, zu der Anfangszeit von Xabi Alonso, wo er halt auch nach ein paar Spielen irgendwie merken musste, also wichtigste ist hier, ich muss defensive Stabilität reinbringen, sonst kriegen wir hier gar nichts hin. Und das hat er ja dann geschafft, dann die Rückrunde in seinem ersten nicht kompletten Saison, die war ja dann auch schon wieder deutlich besser. Und da hat sich's auch schon so angedeutet, dass man wieder mehr nach vorne, mehr offensiver spielen kann. Und dann ist das ja kulminiert, sag ich mal, in diesem Start ins Meisterjahr, wo ja wirklich die ersten Saisonwochen alle so waren, also okay, Leverkusen, die sind irgendwie unaufhaltsam offensiv, und da kam das alles so ein bisschen von selbst. Und jetzt, nach diesen ersten Saisonspielen, wo man gemerkt hat, boah, wir kriegen hier richtig viele Gegentore, wir stehen nicht stabil genug, wir müssen uns wieder ein bisschen auf diese Stärke besinnen, die uns im Meisterjahr dann auch, ja, zumindest ab der zweiten Saisonhälfte so richtig getragen hat, erstmal defensive Stabilität reinzubekommen. Von daher, also ich kann den Ansatz auch absolut nachvollziehen. Es kann sein, dass einige das schade finden, so wie du jetzt, dass man da wirklich nicht einfach komplett sagt, wir haben so viele Top-Offensivspieler, wir spielen diesen Stil hier durch. Aber Xabi Alonso ist halt auch wichtig, dass man halt variabel bleibt, nicht nur in den Partien, sondern auch während einer Saison. Und ja, ich denke, das zeigt Bayer dann jetzt in den letzten Wochen verstärkt.
Absolut. Und das ist ein Fußball, mit dem kannst du Titel holen. Also deswegen ist es sehr, sehr legitim. Ich finde das nur so interessant, weil ich hatte Xabi Alonso bisher immer als einen Trainer verstanden, der in seiner Fußballphilosophie sehr viel Wert auf Kontrolle legt. Und in der besten Zeit von Leverkusen, wo ich glaube, auch der Fußball, den man gespielt hat, sehr nah an dem war, was er eben haben möchte, war das eine Kontrolle durch Ballbesitz und aber durch ein sehr gutes Gegenpressing. Also sprich, du hattest eine sehr offensive Positionierung, du hattest eben dieses tolle Passspiel, du hattest viele Spieler auf engem Raum und dadurch hattest du dann Kontrolle über das Spiel, weil selbst wenn du mal den Ball verloren hast, hast du ihn sehr schnell wieder zurückgewonnen und konntest eben weiter in deine Passstaffetten spielen. Und das hat sich ja am deutlichsten verändert jetzt zu dieser Saison, dass man jetzt Kontrolle ohne Ballbesitz hat. Das heißt, du verhältst dich passiv, sogar bei einem Team wie dem BVB zum Rückrundenauftakt, beziehungsweise zum Auftakt ins Jahr 2025, so ist es korrekt. Sogar da verhältst du dich sehr passiv und hast die Kontrolle dann darüber, dass du sagst, in gewissen Zonen dürft ihr den Ball haben, weil da tut ihr uns nicht weh. Und erst wenn es dann gefährlicher wird, da wollen wir zupacken. Und ich weiß gar nicht, wie ich das bewerte. Ich hätte es nur nicht erwartet, dass Alonso auch das in seinem Repertoire hat. Also er scheint mir ja nicht so pragmatisch zu sein, wie dann zum Beispiel ein Pep Guardiola.
Ja, aber ich finde, das zeichnet ihn ja auch ein bisschen aus, dass er dann sagt, okay, wir müssen uns da ein bisschen anpassen. Die Mannschaft ist gerade offensichtlich nicht in der Lage dazu, so zu spielen, wie es mir vielleicht 100% vorstellen würde oder wünsche. Und wir müssen uns da eben halt ein bisschen auch daran orientieren, was gerade unsere Stärken sind.
Ja. Also ich meine das auch als Kompliment. Also ich finde ihn da facettenreicher als Pep Guardiola. Und gleichzeitig ist die Frage, wie bekommt man das denn aber dann hin, dass Spieler, die ja erstmal offensiv denken, so würde ich Florian Wirtz doch noch einordnen, dass die dann auch so gut im Verteidigen sind. Denn wenn man sich den Vergleich zum FC Bayern zum Beispiel mal ansieht, die haben hin und wieder auch Phasen, in denen sie tief stehen. Und da merkst du aber immer wieder, da fühlen die sich nicht wohl drin, wenn das zu lange andauert und sie zu tief in der eigenen Hälfte stehen. Während man bei Leverkusen gerade in dem Dortmund-Spiel das Gefühl hatte, die könnten sich gerade nichts Schöneres vorstellen, als in der eigenen Hälfte diesen Block aufzubauen, zu sagen, hier kommt ihr nicht vorbei und dann hin und wieder mal einen Konter zu fahren.
Ja, du hast jetzt Florian Wirtz angesprochen, aber es gibt ja immer noch einige Profis im Leverkusener Kader, die durchaus, sag ich mal, das Verteidigen auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ne? Also sprich jetzt, gehen wir mal die Abwehr durch, Jonathan Tah, Edmund Tabsoba, Piero Hinkapi, die sind ja jetzt in erster Linie wirklich wirklich dafür da, hinten die Stabilität reinzubringen. Dann hast du einen Palacios, der wirklich allen voran auch ein Kämpfer ist, einer, der der es liebt, da den Bällen hinterher zu jagen, Leuten den Ball vom Fuß zu nehmen. Du hast einen Robert Andrich, der auch natürlich vor allem im Weg nach hinten irgendwie glänzt. Ein Xhaka, der jetzt sicher mal hier und da auch mal aus der Distanz den Ball in den Winkel jagen kann, aber auch allen voran eher ein Stratege und Taktiker ist. So, und dazu kommen ja, sag ich mal, diese offensiven Kreativspieler wie ein Florian Wirtz, diese Außenspieler wie Grimaldo und Frimpong, die dann natürlich auch jetzt, sag ich mal, im Vergleich zur vergangenen Saison auch wieder verstärkt in einer offensiveren Rolle eingesetzt werden. Die kommen ja noch hinzu, aber auch die beiden sind ja auch, sag ich mal, eher gelernt, dass sie hinten links, hinten rechts auch zum Einsatz kommen. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich das sagen würde, dass so viele Spieler jetzt im Kader sind, die in erster Linie offensiv denken. Es sind halt so, ja, wie sagt man es schon, so Two-Way-Spieler, die Bayer da im Team hat, die wirklich auch Stärken in beiden Enden des Rasens hat. Und ja.
Ja, ich glaube, da hast du schon einen Punkt. Vielleicht lässt man sich da, oder ich habe mich da jetzt blenden lassen von der Offensivstärke, die eben Leverkusen vor allem in der letzten Saison hatte. Aber wenn wir jetzt quasi schon beim Thema Defensive sind, woran lag es denn deiner Meinung nach, dass man zu Beginn der Saison da Punkte hat liegen lassen? Also am plakativsten war es mit dem 2:2 gegen Holstein Kiel, wo man zu Hause nach 2-0 Führung bisschen aufgehört hat zu spielen, aber ja auch zum Beispiel die Niederlage gegen Leipzig. Es war ja damals die erste Liga-Niederlage saisonübergreifend, die man hatte. Natürlich waren da auch Elemente mit dabei, die mit Pech und Zufall zu tun haben. Das ist einfach ein Moment des Fußballs. Aber die Abwehr war ja damals wirklich, da war man zwischenzeitlich von der Abwehr her im Mittelfeld der Liga, und jetzt pirscht man sich langsam wieder hoch, dass man die Beste oder Zweit- oder Drittbeste wird in der Liga. Was hat denn da gefehlt am Beginn der Saison?
Zu Saisonbeginn war es so, dass viele Spieler einfach nicht bei 100% waren. Ich würde jetzt sagen, abgesehen vielleicht von Florian Wirtz, den muss man da ein bisschen ausnehmen, der war wirklich ab dem ersten Spieltag an schon wieder auf einem Niveau, es einfach überragend ist, und der hat irgendwie gar keine Anlaufschwierigkeiten gehabt, sondern spielt vielleicht sogar, darüber kann man streiten, eine bessere Saison als im letzten Jahr, bis jetzt zumindest. Jonathan Tah würde ich vielleicht auch ein bisschen ausnehmen davon. Der hat am Anfang auch schon gezeigt, dass er da zumindest vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber zumindest auf einem ähnlich hohen Level wie letztes Jahr agieren kann. Aber ein Edmond Tapsoba, der steckte absolut in der Formkrise zu Beginn der Saison. Der war ziemlich von der Rolle, muss man sagen. Dann hatte Nordi Mukiele Anlaufschwierigkeiten bei Bayer. Der kam ja auch spät, dann erst im August, meine ich. Und brauchte dann so ein paar Wochen, um das Ganze zu adaptieren. Er hat ein ganz schlechtes Spiel gegen Wolfsburg erwischt. Wobei er dann auch ein bisschen glücklich dann auch noch den Sieg überhaupt errungen hat. Ich denke, es war so ein Mix aus individuellen, nicht Formschwächen, aber doch viele Spieler sind halt unter Niveau geblieben. Auch in Alejandro Grimaldo, wo man jetzt sagen kann, okay, der knüpft auch wieder mehr und mehr daran an, an dem, was wir von ihm vergangene Saison gesehen haben. Aber auch der war zu Beginn oder wirkte zu Beginn nicht wie der Spieler, der im vergangenen Jahr war. So, das alles, diese individuellen Leistungsunterschiede, gepaart mit diesem Gefühl, glaube ich, das Bayer hatte zu Beginn der Saison, wenn wir hier ein Tor machen, wenn wir vielleicht auch sogar 2-0 in Führung gehen, du hast das Kiel-Spiel angesprochen, dann haben wir es ja. Dann können wir uns ein bisschen zurückziehen, wir können den Gegner kommen lassen und fahren dann irgendwann einen Konter und schießen das 3-0, 4-0 und dann ist die Sache erledigt. Und so war es ja auch in vielen Spielen im Vorjahr, wo Bayer dann einfach 3-4-0 davongezogen ist zu Beginn der Saison. Und dann hatte sich das Thema auch erledigt. In diesem Jahr haben sie es aber dann eben nicht geschafft, Spiele mal 1-0 zu gewinnen, mal 2-0 selbst über die Zeit zu bringen. In Leverkusen ist ja so ein Running Gag, dass Typhoon Korkut mal gesagt hat, 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis. Ja. Und man muss sagen, in der ersten Saisonhälfte war es teilweise wirklich so, dass Bayer gerade nach Führung halt irgendwie gewackelt hat.
Ja, Ewald Lienen hat das übrigens auch mal gesagt, also bei St. Pauli ist das auch ein Running Gag. Aber woran liegt das deiner Meinung nach, dass die Spieler da nicht so scharf waren? Also man kann natürlich diesen mentalen Aspekt, den kann man nachvollziehen. Gerade auch, wenn du immer wieder in der Vorsaison erlebt hast, naja, wir drehen das zur Not hinten raus noch, das schaffen wir. Und das hat ja auch, ist ja auch in diese neue Saison mit reingekommen. Also schon im Supercup, egal was man jetzt von diesem Titel hält, aber auch da, in Unterzahl kommt Bayer noch zum Ausgleich in letzter Sekunde und gewinnt es dann im Elfmeterschießen. Also da hat es schon wieder geklappt. Auf der anderen Seite gab es aber ja auch Warnschüsse. Also wenn du dir anguckst, wie man dann das erste Spiel in Gladbach gewonnen hat, mit einem verwandelten Strafstoß im Nachschuss in der 101. Minute des Spiels, also am Ende einer sehr langen Nachspielzeit. Also auf der einen Seite scheint das zu bestätigen, egal was wir machen, wir gewinnen es ja trotzdem. Auf der anderen Seite zeigt es ja aber auch, man kann das nicht überstrapazieren, dass du immer so viel Glück hast, denn ein bisschen Glück ist da auch mit dabei, bei allem Können, was definitiv Leverkusen auch hat. Haben da die Spieler gefehlt, die vorangehen in den Situationen, oder war da dann vielleicht auch tatsächlich dann manchmal manche Aufstellungs- und Wechselentscheidungen von Xabi Alonso nicht richtig? Was würdest du sagen?
Ja, zum einen würde ich sagen, dass am Anfang der Saison das Fehlen von Palacios sich durchaus bemerkbar gemacht hat. Der einer ist, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, der da ja mit seinem Einsatz und seinem Kampfgeist da auch vorangeht in solchen Situationen. Granit Xhaka, muss ich sagen, war auch zu Saisonbeginn, war er aber auch, also wirkte er zumindest doch ein bisschen überspielt. Er hat ja dann auch teilweise noch, oder er hat, glaube ich, letzte Saison über 60 Pflichtspiele absolviert, wenn man die Länderspiele noch dazu zählt. Er war bei der EM noch lange mit dabei. Wie gesagt, das ist, glaube ich, völlig menschlich und normal, dass dann nach so einem absoluten Hoch, das Bayer dann hatte, plus noch im Anschluss die Europameisterschaft, wo Bayer auch viele Spieler dabei hatte, dass dann so ein bisschen auch ein mentales Down dann irgendwie erstmal da ist und dass man erstmal reinfinden muss. Und ich glaube, das hat sich dann in den ersten Saisonwochen doch gezeigt, dass dann diese paar Prozentpunkte bei doch fast allen Spielern gefehlt haben. Und ich glaube, dass das weniger was mit den Aufstellungen zu tun hatte, die Xabi Alonso da gewählt hat in den ersten Saisonwochen, als vielmehr ja mit den sag ich mal, kleinen Schwierigkeiten, die jeder Einzelne dann doch hatte bei Bayern. Mhm.
Und welche Rolle haben die Transfers im Sommer gespielt, wo du ja mit Kosunu und mit Stanisic zwei Defensivspieler verloren hast? Und es kam mit Bellosian, kam zwar jemand, aber der, also da wusste man noch nicht, dass er sich verletzen würde, aber es war ja auch klar, er kann jetzt nicht von Beginn an da helfen.
Ja, genau, also die Transfers spielen natürlich bislang eine ziemlich untergeordnete Rolle, was, sag ich mal, vom Grundsatz her auch völlig in Ordnung ist. Wir hatten letztes Jahr ein Bayer-Team, das überragend gespielt hat, überragend funktioniert und harmoniert hat. Von daher war ja klar, dass man da jetzt nicht irgendwie größere Umbaumaßnahmen vornehmen muss und zwei, drei Spieler reinholt, die für die Startelf direkt gedacht sind, sondern man hat sich dafür entschieden, halt mit Terrier halt einen doch durchaus schon erfahrenen Angreifer zu holen, der sich jetzt in Deutschland beweisen wollte, mit Belusian halt ein großes Verteidigertalent. Mit Garcia nochmal, muss man sagen, einen Erfahrenen auch reingeholt, was sich auch diesen Mix, der Bayer auch letztes Jahr so stark gemacht hat, dann irgendwie, dass man da Erfahrung plus Talent reingeholt hat. Und Belusian hat das ja schon erwähnt, der hat sich verletzt schwer, fällt bis Saisonende aus von seinem Kreuzbandriss. Terrier fällt jetzt auch bis Saisonende aus wegen seines Achillessehnenrisses. Also das lief schon mal natürlich absolut nicht so, wie Bayer sich das erhofft hat. Allerdings haben beide auch in der ersten Saisonhälfte, wo sie beide aber auch schon mal angeschlagen waren, muss man sagen, also dieses Verletzungspech, das kommt dieses Jahr auch noch mal extrem hinzu, jetzt nicht die Rolle gespielt haben, die man vielleicht schon doch ihnen zugetraut hat vor der Saison. Also, dann haben wir noch Garcia, wo ich in der Vorbereitung noch, als ich ihn in Spielen gesehen habe, das erste Mal gedacht, okay, der könnte vielleicht noch mal wirklich ein anderes Element mit reinbringen ins Team. Ist halt einer, der ja viele Ballverlagerungen dann macht, der halt durchaus das Tempo auch ein bisschen verschleppen kann. Aber auch der hat bis jetzt noch nicht so richtig Fuß gefasst in Leverkusen. Und ja, Alas hat irgendwie auch natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass Alonso halt weniger Optionen hatte, sag ich mal, wenn er halt auf die Elf dann immer gesetzt hat, die er gerade am meisten vertraut. Und da fehlten halt, sag ich mal, im Vergleich zum Vorjahr, wo wir ja halt direkt vier Leute gehabt haben, die von Anfang an gesetzt waren, von Anfang an in der Startelf standen, die dann jetzt in diesem Jahr helfen konnten.
Und hat man das vielleicht auch dahingehend unterschätzt und deswegen Cotonou noch verliehen an Atalanta? Das ist ja eigentlich ein Transfer gewesen. Schon damals dachte ich mir, oh, ist ja interessant, du hast schon Stanisic verloren. Und klar weiß man, wie gut die Abwehrreihe war, aber erwartet hätte ich das jetzt nicht, dass man ihn auch noch abgibt oder verleiht.
Also Cotonou hat in der Hinrunde im Meisterjahr seine wahrscheinlich beste Zeit bei Bayer Leverkusen erlebt. War ja Stammspieler in dieser Phase, in der Bayer so überragt hat. Ist dann aber, muss man sagen, nach dem Afrika-Cup letztes Jahr, zu Beginn des Jahres, dann doch, als er zurückgekommen ist, ja, nicht mehr ganz der Alte gewesen. Hm. Hat ja zum Teil ganz schwache Spiele dabei, wie in West Ham, wo er dann auch schon, glaube ich, nach einer halben Stunde ausgewechselt wurde. Ich glaube, das hat alles so bei Bayer so ein bisschen dazu geführt, um zu sagen, okay, der ist vielleicht doch entbehrlich, da können wir uns auch andersweitig behelfen. Und das haben sie im Prinzip auch getan, indem sie da halt Nordin Mukiele noch geholt haben, einen, der auch viel Erfahrung schon in der Champions League besitzt, den noch dazu geholt, um diese Lücke halt sozusagen aufzufangen. Aber auch da sind wir wieder bei der Sache, der kam spät zum Team, der musste erstmal sich ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen einleben wieder in Deutschland und ist vielleicht doch, wie du sagst, ein weiterer Grund auch, warum halt dieser Start nicht ganz so glücklich war bei Bayer.
Also kann man vielleicht zusammenfassend mit Blick auf die Transfers sagen, zu dieser Saison hin waren es noch nicht die großen Transfers, aber man profitiert halt noch von zwei vergangenen Transfers oder von zwei Transferentscheidungen. Die eine war, Xabi Alonso als Trainer zu holen, würde ich mal als Transfer bezeichnen. Und das andere war, die Transfers in der letzten Saison waren so gut in Summe, haben so eingeschlagen, dass diese Spieler halt auch in der Saison im Grunde das Niveau von Leverkusen so hochhalten, dass man jetzt eben weiter Bayern-Verfolger Nummer 1 ist.
Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben. Jetzt sind wir natürlich am Punkt in der Saison, in dem wieder sehr viele Spiele anstehen. Mhm. Und jetzt hat Bayer zwei Profis verloren bis zum Ende der Saison, die man in dieser Phase sicherlich zum einen oder anderen Zeitpunkt hätte gebrauchen können oder brauchen wird. Die fehlen jetzt. Mhm. Also ich denke, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Transfers sind, dass Bayer da sicher nochmal aktiv werden sollte und auch aktiv werden wird, weil ich glaube, allein schafft es Leverkusen jetzt in die Play, beziehungsweise direkt ins Achtelfinale und in die Playoffs, dann sind es auch noch mal zwei Spiele mehr, wenn sie die Playoffs spielen müssen im Februar. Dann sind wir bei 7 Spielen allein im Februar. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass viele Spieler noch bei Turnieren aktiv waren im vergangenen Sommer, dass die eigentlich zu Saisonbeginn schon ein bisschen überspielt wirkten und dann erst nach und nach wieder zur Form gefunden haben. Und ja, ich denke, da wird Bayern noch was machen müssen.
Auf welchen Positionen, glaubst du, wird da nachgelegt werden?
Ich denke, sowohl offensiv als auch defensiv wird noch Ersatz geholt. Also sowohl für Belousian als auch für Martin Terrier.
Also Außenbahn ist dann für Terrier. Ja. Okay. Gut, das werden wir sehen. Und gleichzeitig hast du Verletzungen schon angesprochen. Eine Verletzung, die da auch wieder eine Rolle spielt, ist die von Victor Boniface, wo man eben aber diese absurde Situation hat, dass es eigentlich egal ist. Weil Problem ist, wenn Boniface und Patrick Schick beide gleichzeitig verletzt sind, wobei das hatten wir auch schon und das hat dann auch geklappt. Aber solange einer von beiden spielen kann, hast du deinen klaren Neuner, der auch die Tore macht. Wie ist denn das Leverkusen gelungen, zwei so gute Mittelstürmer zu haben? Bayern hat nur einen.
Ja, also Boniface hat sich ja praktisch selbst angeboten damals bei Bayer. Er wollte ja unbedingt nach Leverkusen. Und bei Boniface war ja dieses Ding, er kam ja auch, hat ja auch früh in seiner Karriere schwere Verletzungen schon gehabt. Ich glaube, das hat Bayer, war dann sozusagen auch ein bisschen Bayers Glück, wo andere Vereine dann gesagt haben, okay, wissen wir vielleicht nicht so genau. Bayer ist dieses Risiko eingegangen und hat jetzt plötzlich zwei Mittelstürmer im Kader stehen, die ich sag mal, ich weiß nicht in wie vielen anderen Teams, aber das sind eigentlich zwei Bundesliga-Stürmer, die gesetzt sind und die auch beide den Anspruch haben sollten, in der Startelf zu stehen. Aktuell ist es mal wieder, muss man sagen, kein Problem bei Bayer, weil Boniface jetzt wieder verletzt raus ist, dann spielt halt Schick, Schick macht's super, jetzt kommt Boniface zurück. Dass Alonso jetzt nicht gerade der Trainer ist, der beide von Beginn an spielen lässt, das haben wir auch schon gesehen. Das war sehr selten der Fall, dass beide mal von Beginn an ran durften. Von daher wird auf Sicht immer mal wieder einer unten sein. Ja, ich denke, das ist so ein Thema, das wird dann im Sommer auch noch mal akut, weil ich glaube nicht, dass Bayer im nächsten Jahr auch noch sich sozusagen beide Mittelstürmer leisten wird. dieser Klasse.
Und vielleicht ja auch einer von beiden, derjenige, der dann in den entscheidenden Spielen nicht ran darf, auch sagt, ja, dann gehe ich eben woanders hin, wo ich gesetzt bin. Das gehört ja auch noch mit dazu. Und das könnte das vielleicht auch Jonas Hofmann betreffen. Das ist ja eigentlich so eine Personalie, die richtig untergeht. Der stand erst dreimal in der Startelf in der Liga. Letzte Saison viel, viel wichtigere Stütze, zwischendurch natürlich auch verletzt. Aber warum kommt der so gar nicht mehr zum Zug?
Jonas Hofmann, ja, ist da, glaube ich, ein Sonderfall. Jonas Hofmann, der im Sommer 23 dann nach Leverkusen gewechselt ist, war ja auch einer dieser Top-Transfers, die dann sofort eingeschlagen sind. Er war sofort Stammspieler, hat sofort überzeugt, hat, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber in den ersten 11, 12 Spieltagen praktisch in jedem Spiel getroffen oder ein Tor vorbereitet. Mhm. So, bei ihm muss man aber sagen, haben die Leistungen dann schon doch stark nachgelassen mit Beginn der Rückrunde oder mit Beginn des Winters wahrscheinlich schon. Und er ist einer, der hat da nicht mehr richtig reingefunden. Also wenn ich an letztes Jahr denke, dann muss ich sagen, war das Niveau bei allen Bayer-Profis eigentlich konstant hoch. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Kostenu habe ich vorhin angesprochen, der vielleicht in der Rückrunde nicht mehr ganz an das anknüpfen konnte, was er zu Beginn gespielt hat. Und Jonas Hofmann ist auch einer, der hat nie wieder richtig reingefunden in die Saison. Und ja, daran muss man sagen, hat er eigentlich ja nahtlos angeknüpft in diesem Jahr. Er hat in der ersten Pokalrunde noch das Siegtor geschossen in Jena. Mhm. Aber auch da muss man sagen, hat er schon wieder kein gutes Spiel gemacht und war dann auch ja fortan auch wieder außen vor. Und hat praktisch diese Rolle eingenommen, die er schon in der Rückrunde vergangenen Jahres dann eingenommen hat bei Bayer.
Und wird das nochmal zum Thema werden? Denn das musst du ja erstmal schaffen, so richtig auszusortiert sein bei Xabi Alonso, denn er rotiert ja ordentlich durch. Also sogar Matej Kova kommt auf seine Einsätze, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, über die Torhüterposition. Mhm. Aber das muss ja schon sehr frustrierend sein aus Spielersicht.
Ja, das denke ich auch. Aber auch Jonas Hofmann ist ja ein sehr erfahrener Spieler. Einer, der weiß auch, ja, was er machen muss, um, oder welche Leute er vor sich hat, sag ich mal, was er tun muss, um daran vorbeizukommen. Also, es ist gerade ja auf den offensiven Positionen hast du mit einem Mittelstürmer, mit Florian Wirtz dahinter. Und jetzt kehrt auch, genau, Adli kehrt ja auch noch bald zurück, hoffentlich nach seinem Wadenbeinbruch. Dann hast du da auch wieder eine weitere Option. Also, Bayer ist da auch schon stark besetzt. Und ich glaube, Jonas Hofmann weiß das. Er weiß, dass er da sich hinten anstellen muss jetzt in dieser Phase seiner Karriere. Und ja, ob er auf Dauer damit glücklich wird, schwer zu sagen. Aber ja, ich kann mir halt schwer ein Szenario vorstellen, wo ich sage, dass Jonas Hofmann in dieser Saison noch mal ein wirklich entscheidender Faktor ist. Dass er halt seine Spiele und Einsätze durchaus noch bekommt, so wie gestern, so wie in Gladbach, gegen Gladbach dann auch am Wochenende, dass er für ein paar Minuten dann da für Verschnaufpausen sorgen kann bei den anderen, das glaube ich schon. Aber dass er noch einmal diese ja zentrale Rolle einnimmt, die er zu Beginn der Meistersaison eingenommen hat, das kann ich mir schwer vorstellen.
Und dann haben wir eben die Torhüterposition, das habe ich ja gerade schon angesprochen, wo Radetzky, obwohl so wichtig für das Team, immer mal wieder rausrotiert wird. Warum macht das Xabi Alonso und wie bewertest du denn diesen Wechsel von Radetzky zu Kova?
Ich glaube, Thomas Achin hat es letztens nochmal gesagt, dass er da irgendwie kein Verständnis für hat, warum halt auf dieser Torhüterposition, dass man das sich so klar festlegen muss, dass das einfach ja Usus ist, okay, wir haben eine klare Nummer 1 und derjenige spielt dann auch die ganze Saison. So, Bayer macht's halt anders. Xabi Alonso hat's im letzten Jahr schon anders gemacht und hat Kova seine Einsätze gegeben. Nun muss man sagen, war es ja letztes Jahr so, dass Bayer in der Euroleague dann ja eine relativ leichte Gruppe hatte, in der man Kova vielleicht auch ohne große Bedenken die Spielzeit geben konnte. Und er hat's da auch, muss man sagen, ordentlich gemacht, nicht mehr. Allerdings konnte er sich auch wenig auszeichnen, gab dazu wenig Gelegenheiten. Genau, und im DFB-Pokal durfte er halt ran. Und auch da hatte Bayer halt ein relativ leichtes Programm im vergangenen Jahr dann auf dem Weg zum Pokalsieg. Und in diesem Jahr gab es halt die Champions League als zweiten Wettbewerb von dreien. Und ja, Lukas Radetzky hat ja gesagt, also diese Highlights, die wird er schon gerne mitnehmen. Wer weiß, wie viele da noch kommen, ist ja auch schon Mitte 30. Und er war es ja dann auch, der gestartet ist, zumindest in dem Wettbewerb. Und jetzt, das Spiel gestern, war dann das dritte Champions-League-Spiel in Folge, in dem Kova ran durfte. Und ja, ich denke einfach, dass Alonso damit auch zum Ausdruck bringen will, also wer bei mir Leistung zeigt, wer mich im Training überzeugt, dem schenke ich auch das Vertrauen in den Spielen. Das ist halt nicht nur dahergesagt, sondern er zeigt es halt auch und ja, hält halt sein Versprechen gegenüber Kova. Er hat ja schon im Sommer gesagt, also wir starten hier nicht mit einer klaren Nummer 1. Es ist Konkurrenzkampf auf allen Positionen. Und nachdem es zu Beginn so ausgesehen hatte, als würde Radetzky doch wieder dann in den meisten Spielen spielen, setzt Alonso es jetzt doch konsequent um und wechselt dann durchaus mal. Mhm.
Ja, ich meine, einer der Gründe, warum er nicht wechselt, ist natürlich die Eingespieltheit mit der Defensive. Und der andere Grund ist, dass sich ja oft Torhüter in ihren Details unterscheiden. Also der eine ist besser auf der Linie, der andere besser in der Strafraumbeherrschung, Spieleröffnung oder generell Passquote bei kurzen Pässen spielt dann auch noch eine wichtige Rolle, gerade beim Team wie Leverkusen. Wo würdest du denn da die Unterschiede zwischen Kova und Radetzky sehen?
Also ich denke, dass Kova mit Ball am Fuß schon der bessere Torhüter ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass Radetzky auf der Linie immer noch einer der stärkeren Keeper in der Bundesliga ist und auch auf Champions-League-Niveau noch da durchaus seine Momente hat. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass Radetzky, ich glaube, insgeheim gar nicht so traurig ist dann doch, dass er auch mal seine Verschnaufpausen dann erhält während einer Saison. Es geht gar nicht vielleicht bei ihm auch als Torwart so um dieses Physische, sondern auch eher um dieses Mentale, halt wirklich gerade im Team wie Bayer, wo man halt wirklich zu 100% auch als Torwart jederzeit bereit sein muss und dass man halt involviert wird, auch vielleicht in Aktionen, dass er halt nicht mehr jeden dritten Tag, sondern dann vielleicht auch mal unter der Woche halt sozusagen einfach frei bekommt und dann an Kova übergibt, dass er damit ja durchaus leben kann. Spielerisch, wie gesagt, glaube ich, dass Kova schon der bessere Torwart ist. Radetzky, ich meine, ich glaube, in Bochum war er nicht ganz unschuldig daran, dass Bochum dann nochmal diese Situation hatte, wo dann der Ausgleich spät gefallen ist. Ich glaube, das sind auch so Sachen, wo es sein kann, dass Alonso dann für gewisse Spiele dann doch Kova den Vorzug gibt aufgrund dieser Dinge. Aber ich denke halt auch dieses einfach, wir geben Radetzky vielleicht doch mal unter der Woche dann halt Einspielpause, damit wir ihn wieder bei 100% haben fürs Wochenende. Mhm.
Das war übrigens auch so ein Spiel, wo man eine sehr gute erste Hälfte gespielt hat und in der zweiten dann viel, viel passiver war und deswegen auch Bochum überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, von diesem Fehler zu profitieren, den es da gab, sehr spät im Spiel. Jetzt haben wir im letzten Jahr erlebt, dass das Rückspiel gegen Bayern, das man ja gewinnen konnte, deutlich, dass das so ein richtiger Turning Point war. Das haben auch dann alle Beteiligten danach gesagt. Da haben wir gesehen, oh krass, wir können das ja vielleicht wirklich durchziehen, wir können vielleicht wirklich Meister werden. Und dann fand das quasi seinen Ursprung, was dann eben im Double geendet ist. Jetzt haben wir in dieser Saison ja schon zwei Spiele in München gesehen. Das eine war in der Liga, da hat man es geschafft, mit drei Schüssen ein 1:1 mitzunehmen. Und wir hatten wieder so ein Spiel, was zumindest das Potenzial dazu hat, so ein Turning Point zu sein, nämlich im DFB-Pokal, wo du in Überzahl sehr viele Chancen zulässt und trotzdem irgendwie mit 1:0 gewinnst und schon wieder als Sieger, weil ich glaube, der Punktgewinn am dritten Spieltag hat sich auch schon angefühlt, wie ein vermeintlicher Sieg, Entschuldigung, fünfter Spieltag war es, aus München abreist. Wie groß, glaubst du, könnte der Faktor sein, den diese direkten Duelle mit Bayern in der Saison spielen?
Ja, die haben natürlich einen absolut, absolut großen Faktor. Es läuft ja gerade in der Liga alles so ein bisschen auf dieses Duell dann Mitte Februar hinaus. Bayer gegen Bayern. Ich denke, Ziel ist absolut von Leverkusen, bis dahin zumindest diesen 4-Punkte-Abstand irgendwie zu wahren und dann halt die Chance zu nutzen, um Bayern halt so richtig auf die Pelle zu rücken. Letztes Jahr, du hast es erwähnt, waren ja auch die Termine ähnlich. Da gab es auch, ich glaube, da war es der vierte Spieltag, wo sie dieses späte Unentschieden in München geholt haben und dann auch dieses fulminante 3:0 dann Anfang Februar, wo so ein bisschen dann, ja, der erste richtig, richtig große Schritt in Richtung Meisterschaft getan wurde. Ich glaube, das kann dieses Jahr genauso sein, dass wieder dieses Spiel gegen München halt, darüber nicht Auskunft gibt, aber einen ersten großen Indiz darauf, wer am Ende der Saison ganz oben stehen wird. Mhm.
Und wie wird das Ganze aufgenommen in Leverkusen? Es ist sehr, sehr ruhig von hier, von München aus betrachtet, muss ich sagen, kriegt man sehr wenig von Leverkusen mit. Und ich habe auch den Eindruck, während bei Bayern über jeden kleinen, vielleicht sogar nicht existenten Aufreger berichtet wird, ist es bei Leverkusen fast schon ein bisschen zu wenig, über das berichtet wird. Also wenn man das wirklich mal, wenn man versucht zurückzutreten und sich überlegt, haben wir schon mal ein stärkeres Leverkusen gesehen? Haben wir schon mal mehr Erfolg gehabt? Und ich meine, da kannst du noch diskutieren mit Champions League Finale damals gegen Real Madrid und so weiter und so fort. Aber du kommst sehr, sehr schnell zu dem Punkt, dass du noch nie eine solche Kombination an Spielern und Trainer hattest. Die Geschichten, die Leverkusen schreibt, das ist ja irre. Du könntest argumentieren, auch wenn da das 0-4 in Liverpool vielleicht gegenargumentiert, aber dass Leverkusen eins der besten Teams Europas ist. Kommt das nur mir so vor oder hört man davon eigentlich relativ wenig? Und woran liegt das dann? Ist es einfach nur, weil es halt Leverkusen ist?
Ich glaube, das ist eher so wirklich ein Deutschland-Phänomen. Ich glaube, dass der Level an Respekt, den Leverkusen da bekommt, dass der im Ausland durchaus höher noch zu werten ist als hier in Deutschland. Weil Leverkusen ja hier in Deutschland halt auch so ein bisschen als das Team gesehen wird, das hat man Anfang der 2000er ganz gut, war und dann immer gut, aber jetzt brauchen wir auch nicht weiter darüber reden, wenn es darum geht, wer gewinnt am Ende der Saison die Titel. Von da so ein bisschen immer unter ferner Liefen gelaufen ist. Und international ist das, glaube ich, einfach ein bisschen anders, weil da schaut man halt eben ja gar nicht so sehr darauf, was halt jetzt in der Bundesliga dann Woche für Woche passiert, ob Leverkusen dann am Ende Dritter oder Vierter wird. Da sieht man halt diese internationalen Spiele. Und da ist Leverkusen nicht nur konstant vertreten jetzt schon seit vielen Jahren international, jedes Jahr wirklich dabei. Ob ja Champions League, Europa League und selbst vor dem Euroleague-Finale letztes Jahr, auch im Jahr davor haben sie es halt bis ins Halbfinale geschafft. Also es ist so, dass, glaube ich, diese Beurteilung über das, was in Leverkusen Arbeit geleistet wird, dass das international noch mal ein bisschen anders gesehen wird als in Deutschland. Und zum einen, du sagtest, man kriegt da relativ wenig von mit und muss ich zumindest leicht widersprechen. Also in Leverkusen gab es ja Anfang der Saison doch ein paar Nebengeräusche. Also Anfang der Saison war Boniface da, Schick saß auf der Bank. Schick war vielleicht nicht ganz so zufrieden. Und dann gab es, ich sag mal, etliche Geschichten mit Victor Boniface, die wirst du sicherlich auch gelesen oder mitbekommen haben. Gab es diese Geschichte mit der Nationalmannschaft, wo sie am Flughafen festgehangen haben und dann das Spiel abgesagt wurde. Dann gab es den Autounfall mit Victor Boniface, dann die Verletzung. Also es gab doch schon auch dieses eine oder andere Störgeräusch, was man auch sagen muss, was es halt einfach letztes Jahr nicht gab. Also letztes Jahr in der Hinrunde, da wurde gespielt, Bayer hat dominiert, Bayer hat gewonnen und das war es auch. Das war dann doch dieses Jahr, finde ich, auch, wenn wir gerade schon vorhin über die Gründe gesprochen haben, warum es vielleicht am Anfang nicht so lief, vielleicht noch ein weiterer kleiner Faktor, der da reingespielt hat.
Ja, okay, fair. Allerdings sind das natürlich aber auch Sondergeschichten. Also es war kurios, die Absolut. Geschichte am Flughafen und sowas wie ein Autounfall. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Sportlichem zu tun, aber es ist was, Nein. was Leute eben einfach interessiert. Also was müsste denn Leverkusen deiner Meinung nach tun, um andere Geschichten in Deutschland zu erzählen oder eine andere Wertschätzung zu erfahren? Denn ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Leverkusen sehr positiv begleiten in den Medien, und das war auch in der Vergangenheit, gerade in der letzten Saison, war das schon überbetont. Aber so wie ich es wahrnehme, kommt das bei Fußballfans jenseits von Spielern gar nicht an. Also die mögen Flo Wirtz und die finden Xabi Alonso ist ein netter Typ und kennen den natürlich auch noch, aber ansonsten ist es zumindest mein Empfinden, auch so ein bisschen Resonanz, die im Rasenfunk auf Folgen kommt und so weiter, dass Leverkusen eben einfach weiter nicht rauskommt aus dem, ja, nennen wir es jetzt einfach mal das Vizekusen-Ding, auch wenn es wahrscheinlich nicht damit zu tun hat, aber das ist ja quasi das Label, das Leverkusen hier vorher hatte. Was müsste denn Leverkusen tun, um das irgendwie zu verändern?
Ja, ich glaube, das Wichtigste dafür ist, wenn man halt wirklich diesen Respekt dann auch bekommen will, den man vielleicht auch für verdient dann für diese Weise, wie sie sich Fußball spielen und spielen lassen, ist halt einfach, dass man diesen Erfolg halt konstant wiederholt. Also ich spreche da nicht jetzt nur von Titeln, aber auch allein, wenn Bayer es jetzt schon schafft, wieder dieses Jahr die Meisterschaft bis zum Ende spannend zu halten mit, sag ich mal, Top-Duellen, auf die man sich freuen kann, wie eben das gegen München. ich glaube, damit gewinnt man auch schon wieder einige Leute dazu, die sagen dann, okay, damit kann ich mich identifizieren, damit, ja, das ist ein Fußball, den ich gerne sehe, das ist eine Mannschaft, die macht die Liga wieder spannend, sie sind es, die diese Dominanz der Bayern aufgebrochen haben in den letzten Jahren. Und wenn man das halt auf Sicht jetzt sieht, dann denke ich, dann hilft eigentlich nur, dass sie konstant Erfolg haben. Und den Grundstein dafür haben sie definitiv gelegt. Der Kader ist ausgewogen, der Kader ist nicht irgendwie überaltet oder sonst irgendwas, sondern ja, dieses Konzept, was sie haben, das ist darauf ausgelegt, dass Bayer halt ja auch auf Sicht erfolgreich ist. Und ich denke, das ist dann auch so ein bisschen der Schlüssel, um halt ja immer mehr Leute dann auch in Deutschland ja von sich zu überzeugen. Natürlich, wie du sagtest, Persönlichkeiten gehören immer dazu. Florian Wirtz ist einer, Xabi Alonso ist ein ganz großer Faktor. Aber ich denke, da sind doch noch ein, zwei andere, wo man jetzt auch sagen kann, okay, die findet man doch dann trotzdem ganz gut. Ein Granit Xhaka, glaube ich, der hat auch noch einige Fans hier mit seiner Art, wie er Fußball spielt. Aber ja, von denen muss man halt dann auch, sag ich mal, immer welche im Team haben, wenn man halt die Leute von sich überzeugen möchte. Und ich weiß, wir reden davon irgendwann sicherlich gleich auch nochmal, aber wenn halt mal ein Florian Wirtz weg sein sollte, ist klar, es wird sehr schwer, ja, nicht nur das Fußballerische zu ersetzen, sondern auch diesen Zuschauermagneten einfach.
Das ist ja sowieso klar, aber das ist ein Ausnahmespieler. Und ich will auch, ich will jetzt gar nicht die Plastikverein-Debatte in Anführungszeichen führen, aber ich finde es interessant, dass du hast Leverkusen, die jetzt wirklich lange mit dabei sind. Und ich kenne alle Gründe, weshalb man Leverkusen kritisch sehen kann, und das ist jedem Fan überlassen, und viele sehen dann Leverkusen kritisch, ganz vielen ist aber Leverkusen egal, muss man sagen. Es gab auch nichts, woran du dich reiben konntest. Leverkusen war halt da, haben ein bisschen genervt, aber so wirklich wehgetan haben sie auch niemandem. Und wenn ich das jetzt aber vergleiche mit der Saison, die Eintracht Frankfurt gerade spielt, mit der Saison, die Stuttgart gerade spielt, dann sehe ich den besseren Fußball, die besseren Spieler und so weiter, das hat alles Leverkusen, auch international mehr Erfolg, aber die Berichterstattung und die Resonanz darauf ist bei Stuttgart höher, ist bei Eintracht Frankfurt höher und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich die einfache Argumentation fahren, naja, die einen Clubs, die waren halt auch schon in den 60ern, 70ern, 80ern große Vereine, auch wenn es da nicht sportlich immer perfekt lief, aber sie haben damals schon Erfolg gehabt und deswegen interessieren sich mehr dafür. Aber so kurz ist ja Leverkusen auch nicht mit dabei. Die sind ja auch in den 80ern hochgekommen und natürlich die größeren Erfolge kamen dann aber logischerweise erst später. Deswegen frage ich mich dann schon, woran das eigentlich liegt und ob man daran überhaupt irgendetwas verändern kann als Verein oder ob das jetzt nicht einfach die Rolle von Leverkusen ist. Und man hat es ja schon mal versucht, so ein bisschen zu umarmen, indem man Vizekusen quasi für sich selbst, auf sich selbst angewendet hat und damit so ein bisschen selbstironisch umgegangen ist. Aber du bist ja viel, viel näher dran und du hast natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick wahrscheinlich darauf, weil in der Region sicherlich Leverkusen nochmal eine größere Rolle spielt. Aber glaubst du, es gibt irgendeinen Weg, dass Leverkusen da mal mithalten wird können mit eben der Resonanz, die Vereine wie Frankfurt, Stuttgart oder du kannst wahrscheinlich auch HSV und Schalke mit dazu nehmen, bekommen?
Ja, genau. Also man muss natürlich sagen, dass die Konkurrenz in der Region natürlich enorm hoch ist. Ne? Du hast Köln als direkten Nachbar, immer noch ein großer Club mit sehr vielen Fans. Du hast Gladbach, du hast die ganzen NRW-Clubs. Also ich sag mal so, die Region, in der bei Leverkusen die Fans bezieht, da ist halt praktisch überall, gibt's andere Clubs, für die sich Leute halt genauso gut entscheiden könnten. Und ich sag mal, ein gutes Argument, sag ich mal, die Leute zu sich zu holen, ist halt guter Fußball, sind gute Infrastrukturen, sind Titel. So, aber auch das hilft, glaube ich, alles nicht, wenn man es halt einmal schafft. Ich glaube, das ist dann doch eher eine Sache, die man konstant zeigen muss. Und deswegen glaube ich auch, dass ja der Weg zu mehr Resonanz, zu mehr Fans auch eigentlich nur wirklich darüber führen kann, dass man halt den Erfolg, den man jetzt geschafft hat im vergangenen Jahr, dass man den bestätigt.
So. Ja, wobei andererseits kriegst du dann natürlich auch die Art von Fan, die sofort wieder weg ist, wenn entweder der Spieler, wegen dem sie zum Fan wurden, wechselt oder wenn es halt damals 2 Jahre schlecht läuft. oder?
Genau, ich meine, die große Kunst wird natürlich darum bestehen, irgendwann diese Fans dann auch, die man jetzt dazu gewinnt, zu behalten. Ich meine, es ist ja so, gestern waren, glaube ich, 1700 Bayer-Fans mit in Atletico. Das war für ein Auswärtsspiel in Madrid dann auch wieder so ein neuer Höchstwert bei Bayer. Ich glaube, mittlerweile fahren auch mehrere tausend zu den Auswärtsspielen immer mit. Also da hat sich schon was getan in der Region, auch im Fandasein bei Bayer. Genau, die Liste an Liste der Warteplätze für Dauerkarten ist groß. Also es ist ja nicht so, dass sich nichts getan hat oder nichts verändert hätte durch diese Meisterschaft. Es gibt schon ein gestiegenes Interesse. So, jetzt sprechen wir darüber, das vielleicht sogar noch auszubauen. Okay, das ist ein Punkt. Aber vielleicht geht es auch erstmal wirklich darum, die Fans, die man jetzt neu dazu gewonnen hat, dass man die auch ja erstmal bei sich behält. Und das geht halt auch wirklich wieder nur um dieses Thema Konstanz. Ich glaube, Anfang der Nullerjahre, da gab es auch einige, die einfach Leverkusen cool fanden. Also die gesagt haben, oh, die spielen guten Fußball, die sind in der Champions League voll mit dabei. Finde ich gut. So, dann kamen wieder Jahre, wo sie halt vielleicht nicht mehr ganz an dieses Niveau rangekommen sind, viele wichtige Spieler verloren haben. Und dann ist das auch so ein bisschen wieder abgeflacht. So, und das hat sich ja praktisch, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen konstant gehalten, dann auf einem konstant geringen Niveau. Und ist jetzt erstmal durch das letzte Jahr wieder alles so ein bisschen, ja, wiederbelebt worden.
Aber kann es sein, dass Leverkusen einfach keine Geschichte erzählt, jenseits von Erfolg? Was übrigens ganz, ganz bei ganz vielen Vereinen so ist, und es ist nicht ihre primäre Aufgabe, eine Geschichte zu erzählen, weil erstmal geht es darum, Leistungssport zu betreiben. Aber eben, wenn wir jetzt über sowas sprechen, was ja auch viel mit Marketing und Narrativen und Medienberichterstattung und Öffentlichkeit zu tun hat, was ist die Geschichte, die Leverkusen erzählt? Ist man vielleicht auch zu glatt? Es gibt ganz, ganz wenige Leute, an denen man sich reiben kann. Also immer, wenn Fernando Caro den Mund aufmacht, dann regt sich in mir was. Aber wenn Simon Rolfes was sagt, ist mir das ehrlicherweise das total egal. Und das meine ich nicht despektierlich ihm gegenüber. Einfach nur quasi aus der Sichtweise dessen, stößt das etwas emotional an bei mir.
Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Also Fernando Caro ist natürlich einer, der mit seinen Aussagen und markigen Worten dann durchaus die Leute dazu bringt, ihn entweder zu lieben oder zu hassen. Keine Frage, Simon Rolfes ist natürlich ein ganz anderer Typ, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch bei den Bayern immer so war, dass es praktisch sowohl Trainer als auch sportliche Führung, dass da auf beiden Seiten immer Feuer drin war in den Aussagen. Wahrscheinlich mehr als bei Leverkusen, absolut. Aber ich denke, wenn halt sozusagen ein Part dieser sportlichen Führung dann vielleicht mehr öffentliches Wahrnehmen und Interesse generiert, dass das eigentlich schon ausreichend ist. Also ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst mit Geschichten erzählen.
Naja, wenn ich mir die anderen Vereine angucke, in der Region, bleiben wir einfach mal in der Region, weil dann werden wir am wenigsten unfair gegenüber Leverkusen. Mhm. Dann haben wir bei Köln die Geschichte, kölsches Lebensgefühl, wir liegen uns alle in den Armen, bis in die zweite Liga hinunter, Stadion ist immer voll, mein Gott, wenn der Trömmische geht und so weiter und so fort. Das ist quasi der FC. Bei Gladbach, sie versuchen es sehr, sehr hart, haben sie ganz lange versucht, diese Fohlen-Elf zu etablieren und wir wollen wieder so wie in den 70ern. Das hat nicht so wirklich funktioniert, aber sie haben es definitiv geschafft, dass es da auch einen ganz großen Zusammenhalt gibt und dass sie eben gerade in den schlechten Zeiten gezeigt haben, Stadion ist trotzdem relativ voll und irgendwie man geht durch dick und dünn. Aber Gladbach ist zum Beispiel schon so, glaube ich, ein bisschen auf der Suche nach einer Identität, die man nach außen hin auch tragen kann. Bei Schalke ist es natürlich dieser Club steht für die Region, also quasi Kaiserslautern, nur halt woanders, ist Schalke 04. Und Borussia Dortmund hat es ja mit seinem, wir sind halt noch so der richtige Fußball, bei uns gibt es halt noch die Bratwurst und wir haben die gelbe Wand. Und ergänzt wird das Ganze dadurch, dass man auch sportlich jetzt lange Erfolg hatte mit den jungen Spielern und so weiter. Ich glaube aber, dass das quasi gar nicht der Kern dessen ist, warum Dortmund so bekannt ist, also beliebt natürlich auch wegen des Erfolges, weil sie eben der große Bayern-Konkurrent waren, aber bekannt ist man ja vor allem eben für eben das Stadion, für die Art und Weise, wie das Stadion funktioniert und so weiter und so fort. So, also das jetzt mal so ganz, ganz grob und oberflächlich und dann ist die Frage, okay, und was ist dann Leverkusen?
Mhm. Also ich würde Leverkusen, wenn ich den sozusagen einen Claim geben müsste, dann würde ich sagen, ist Bayer dann praktisch der Club für die ganze Familie, wenn man so sagen will. Weil Leverkusen bietet halt, sag ich mal, die Bayer Arena, du warst sicherlich auch schon mal da, ist halt ein ganz schmuckes Stadion, nicht zu groß, nicht zu laut. Ich sag mal, es ist ohne das jetzt despektierlich zu meinen, sondern einfach passen 30.000 Leute rein. Und man hat einfach eine angenehme Atmosphäre, wo man halt vielleicht auch wirklich mit seinen Kindern hingehen kann, denen einfach guten Fußball zeigen kann. Im Zweifel sieht man auch in den meisten Fällen einen Sieg der eigenen Mannschaft oder der Heimmannschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, das Leverkusen dann auch auszeichnet, was halt anders ist als bei anderen Clubs. Dieses doch durchaus familienfreundlichere, glaube ich. Und einfach, dass man hingeht und man weiß, man bekommt ein gewisses Level an Fußball geboten. Weil da gibt's halt über andere Clubs, die du gerade erwähnt hast, da geht man halt hin und im Zweifel geht man hin und man weiß, boah, ich werde wahrscheinlich heute wieder enttäuscht. So. Und bei Bayer ist eher halt das Gegenteil der Fall. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass man halt zumindest ordentlichen Fußball geboten bekommt.
Wobei das ehrlich gesagt Kindern egal ist. Für Kinder muss es was zu snacken geben, was zu trinken und dann gucken sie den Fans zu, wie sie
singen. Die wollen aber auch jubeln.
Ja, klar, sie ärgern sich schon, wenn die Gegner 4-0 gewinnen, das ist schon richtig. Aber und findest du das, also wenn das jetzt quasi dann das Unterscheidungsmerkmal ist, wahrscheinlich würden da jetzt ganz viele Fans schon gegen argumentieren, dass das ja bei Gladbach, Schalke und so weiter auch so ist, aber findest du, dass Leverkusen dann auch das nach außen trägt? Ich habe das auch schon gehört von jemandem, ich glaube, das hat Thomas Spitzer auch im Hazel-Thomas-Hörerlebnis hat er das erzählt im Podcast, dass er auch mit ihrer Tochter bei einem Leverkusen-Spiel war und wie angenehm das eben gewesen sei, weil easy Parkplatz gefunden, schnell im Stadion und da eben halt dann nicht so groß wie in anderen Arenen. Aber ansonsten habe ich das noch nicht so viel gehört.
Nee, ich glaube, Leverkusen hatte mal irgendwann diesen Slogan irgendwie die andere Familie. Also dieses Familiending, das ist schon irgendwie da verwurzelt mit dem Club. Ich weiß nicht, wie viel aktuell darauf Wert gelegt wird. Aber ja, wir müssen ja gucken, worin unterscheidet sich halt Leverkusen von anderen Clubs. Und wenn man da sich gewisse Dinge anschaut, dann, und aus meiner Erfahrung jetzt heraus, würde ich auch schon sagen, ist das halt eine Sache, die Bayer sich positiv auf die Fahnen schreiben kann. Dass man dann ein gutes Stadionerlebnis irgendwie schafft und dass man guten Fußball bietet, dass man professionell arbeitet. Weil wir reden ja gerade darüber, was hat Bayer, was andere Clubs nicht haben.
Ja, klar, Geld.
Ich weiß, ja,
aber ja, ich
Geld, weiß. Aber viel Geld haben auch andere Clubs, ne? Das ist ja auch immer das Ding, und machen deutlich weniger draus. Von daher.
Ja, vielleicht ist ja auch tatsächlich der Schlüssel dazu, wir denken immer in Ranglisten und das Ziel ist immer Nummer 1 zu sein. Du musst immer der Größte und der Beste in bestimmten Bereichen sein. Und ich glaube, gerade in der Situation wie Leverkusen, die können nicht tiefer fallen als auf ein gewisses Niveau, weil das wird einfach die ganze Konstruktion, die dahinter steht, verhindern. Musst du dann vielleicht gar nicht nach der Nummer 1 streben, vor allem, weil es auch unrealistisch ist. Du wirst in NRW nie der Nummer 1 Club sein und du wirst auch in der nationalen Berichterstattung nie der Nummer 1 Club sein. Und du könntest aber genau das auch quasi auch wiederum umarmen und könntest sagen, ja, wir sind halt, wer Leverkusen-Fan ist, der ist Leverkusen-Fan. Wir haben uns nicht irgendwie 15 Millionen Erfolgsfans eingesammelt, die halt irgendwie Anti-Bayern waren und deswegen Dortmund-Fan geworden sind oder was auch immer die Gründe dafür sind. Bei uns ist es anders. Und ich habe da sogar ein Beispiel für, was das bei mir auch so ein bisschen angestoßen hat. Das ist jetzt ein kleiner Schlenkerer. Es gibt einen Instagram-Account, Walters Bunte Welt heißt der. Der wurde irgendwann mal bei Baywatch Berlin empfohlen. Das ist der positivste und netteste Instagram-Account, den ich kenne. Das ist eben jemand Walter heißt der. Der macht immer Videos zusammen mit seiner Tochter und es ist einfach alles nett. Was er macht. Es ist einfach eine wholesome experience, wie man heutzutage sagen würde. Also es fühlt sich einfach gut an, diese Videos anzugucken. Und irgendwann im letzten Jahr hat er dann gesagt und hat auch gesagt, bitte seid jetzt nicht böse und so weiter, aber ich bin ja Leverkusen-Fan und ich war auch im Stadion und es war ganz toll und dann war das halt sein Video. Und in den Kommentaren waren fast nur positive Kommentare. Weiter, Mensch, schön, dass du bei Leverkusen bist und nein, das gönnen wir dir doch und ich bin zwar Kölner, aber hab viel Spaß, ja, und so weiter.
Und schön, dass die auch mal einen Fan haben oder so nach dem Motto wahrscheinlich. Ne?
Ja, nee, das Interessante war, er hat halt auch dann auch gesagt, ich glaube, er hat bei Bayer gearbeitet oder irgendwie so, aber er hat auf jeden Fall gesagt, naja, ich komme halt von da, ich bin schon immer Leverkusen-Fan, bitte seid jetzt nicht böse, bitte werdet nicht ausfällig in den Kommentaren, aber deswegen gehe ich halt gerne zu Leverkusen. Und das war so interessant zu sehen, wie die Reaktion der Menschen, die natürlich jetzt auch kein primäres Fußballpublikum sind, darauf war, dass er halt gesagt hat, naja, ich komme halt von hier, ich habe diesen Bezug und auf einmal fanden es alle gut. Und vielleicht ist das eine Einflugschneise, wie du auch als Gesamtverein kommunizieren kannst, weil diejenigen, die Leverkusen-Fans sind, die kommen eben oft von dem Unternehmen, das dahinter steht. Dann ist das so. Oder sie kommen ganz sicher auch oft aus der Region. Es wäre mir jetzt neu, also da ist ja Frieda, die hier oft im Rasenfunk ist, dass die aus Bremen nach Leverkusen fährt, das ist ja die absolute Ausnahme bei Fans. Und das könntest du auch mehr transportieren, könntest sagen, ja, naja, wir sind nicht der größte Verein, wir sind auch nicht der coolste Verein, ehrlicherweise, aber die, die bei uns kommen, die sind eben wirklich immer da und jeder von denen hat eine Geschichte, wie er zu Leverkusen gekommen ist und die ist eben nicht so wie bei anderen Vereinen, naja, ich fand halt den einen Spieler gut oder die waren halt erfolgreich, als ich gerade mit Fußball mich sozialisiert habe, sondern die Geschichten von Leverkusen-Fans müssen eigentlich zumindest in Teilen andere sein.
Ja, ich denke schon, wir geben hier gute Denkanreize für Bayers Marketing- und Werbeabteilung.
Ja, können sich mal melden. Beratungsleistung ist teuer.
Nee, aber so, keine Ahnung, Bayer ist halt so ein bisschen, wie du sagtest, schon ein bisschen so die Schweiz irgendwie in der Bundesliga, wird von vielen so neutral gesehen, selbst die Kölner wollen es nicht als Derby irgendwie sehen, was es wahrscheinlich dann doch aber natürlich ist. Ja.
Okay, wir werden, also ich fand es einfach nur mal jetzt interessant mit jemandem, der aus einer journalistischen Berichterstattungsperspektive da drauf blickt, auf diesen Aspekt zu schauen. Jetzt müssen wir aber noch, ein Thema müssen wir glaube ich noch ansprechen, denn wenn es einen großen Aufreger gibt bei Leverkusen, dann ist es ja Florian Wirtz. Was macht er denn nun? Ist denn nun der Vertrag verlängert oder nicht? Wie bewertest du denn das überhaupt aus journalistischer Sicht, dass man auf der einen Seite sehr wenig weiß, dass dann auf der anderen Seite aber doch berichtet wird, ja, also jetzt soll der Vertrag verlängert werden und dann passiert einfach nichts. Also was ist denn jetzt der Stand und warum ist das so?
Also ich glaube, der Stand ist, und das ist keine Überraschung, dass Bayer Leverkusen gerne mit Florian Wirtz den Vertrag verlängern würde.
Ja.
So viel kann sich, glaube ich, jeder denken. Und auf der anderen Seite ist aber eigentlich, und das ist auch von dem, was ich höre, ist einfach noch nichts unterschrieben. Ich glaube, dass Florian Wirtz sich durchaus vorstellen kann, noch einmal in Leverkusen zu verlängern. Allerdings hat er diese Entscheidung noch nicht getroffen. So, weil das ist auch klar, ich glaube, ihm stehen da alle Türen offen. Im Prinzip entscheidet einfach nur am Ende Florian Wirtz, was er machen möchte. So, und diese Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Und deswegen sind wir an dem Punkt, an dem wir halt gerade sind, dass eben noch nichts klar ist. So.
Und warum, also du sollst jetzt keine Kollegenschelte betreiben, aber woher kommt das deiner Meinung nach, dass es dann so voreilige Meldungen gab, dass er schon verlängert hätte? Liegt es daran, dass seine Konstellation mit dem Vater als Berater eine ganz besondere ist und deswegen vielleicht die Zugänge für Journalistinnen und Journalisten andere sind, oder wie kommt das?
Das mag ein Grund sein, aber ich glaube, es ist eher so ein Indiz dafür, dass Florian Wirtz halt nicht zu 100% sicher den Verein verlässt im Sommer. Ich glaube, es ist eher ein Zeichen dafür, dass er sich halt doch wirklich in Leverkusen so wohlfühlt, dass er sich in dem Club, in der Mannschaft so wohlfühlt, dass er sich es zumindest vorstellen kann, weiter noch in Leverkusen zu bleiben. Und ich glaube, daher rührt das auch so ein bisschen, dass dann vielleicht auch die eine oder andere Meldung schon passiert ist, dass der Vertrag verlängert wurde. Oder beziehungsweise, dass er schon unterschrieben ist.
Und unterscheidet sich Berichterstattung über Flo Wirtz für dich als Journalist von, keine Ahnung, Berichterstattung über Granit Xhaka hinsichtlich dessen, wie gut und leicht man eben an Informationen aus dem Umfeld des Spielers kommt oder vielleicht sogar vom Spieler selbst?
Ja, wir können ja direkt da anfangen, dass Granit Xhaka, ich weiß nicht, nach den letzten Spielen haben wir nach jedem Spiel Granit Xhaka in der Mixzone gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Florian Wirtz mit uns spricht in der Mixzone nach Spielen, das ist halt weiterhin sehr gering. Ich sag mal, es ist schon vorgekommen diese Saison, Aber ja, also Xhaka geht da schon voran oder die älteren Spieler gehen da schon voran und schützen dann einen, wie Florian Wirtz dann auch nochmal ein bisschen, der sich dann doch schon zurücknehmen kann, zurückziehen kann und halt, gut, ich glaube am Wochenende nach dem Spiel in Gladbach stand da bei den Kollegen von Sky und Rede und Antwort und konnte sich äußern, aber ansonsten ist es halt echt wirklich selten, dass Wirtz dann auch spricht und ich habe inzwischen auch gehört, also dass er zum Beispiel auch Autogrammwünsche oder so, dass das mittlerweile echt überhand genommen hat, dass dann teilweise nach den Trainings standen dann kistenweise irgendwie Memorabilia, die er unterschreiben musste, Trikots und alles. Also es wird, glaube ich, alles ein bisschen viel und über Bayer und tun sie wirklich alles, glaube ich, dafür, um ihn da ein bisschen rauszunehmen aus der Schutzlinie. Und ich glaube, das weiß er auch wirklich zu schätzen. Und das ist auch vielleicht einer der Gründe, die ihn halt grübeln lässt, ob er mit 21 jetzt dann schon wirklich sagen muss, okay, ich nächster Schritt, fertig. Ich glaube, sportlich brauchen wir nicht drüber reden, ist bei der Weltfußballerwahl. Ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr genau, welcher Platz es war, aber an den Top 10 gekratzt, dass er da irgendwie für jede Mannschaft wahrscheinlich eine Bereicherung wäre auf der Welt. Keine Frage, dass er sportlich das Zeug dazu hat, ja. Aber er ist halt noch sehr jung, das darf man, vergisst man halt schnell, weil er schon so lange gefühlt wirklich auf diesem Niveau auch dabei ist und konstant spielt. Er ist noch sehr jung, hat noch eine lange Karriere hoffentlich vor sich. Von daher wird er diesen nächsten Schritt dann auch mit allem, was dazugehört, abwägen.
Und kommt er gar nicht in die Mixzone oder geht er durch, ohne stehen zu bleiben?
Ich glaube, nach dem Spiel gegen Gladbach sagte er, ich muss mich erst aufwärmen in der Kabine. Und es hat wohl ein bisschen länger gedauert, das Warmwerden dann. Er ward nicht mehr gesehen. Ja.
Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt auch für alle, die nicht in Mixzone sind, total irrelevant, aber das fand ich immer aus journalistischer Sicht ist es immer interessant. Gehen sie an dir vorbei und tun so, als würden sie telefonieren oder sagen sie auch, nee, will heute nicht oder siehst du sie gar nicht? Und ja, okay.
Naja, es ist, aber manchmal sieht man ihn halt auch nicht, aber es ist ja bei Bayer, muss man sagen, sowieso vielleicht auch nochmal anders als bei anderen Clubs. Bei Bayer gibt's viele Spieler, die jetzt nicht deutschsprachig sind. Das heißt, es macht schon mal ein bisschen komplizierter. Klar, einige, die können auch auf Englisch sicherlich antworten, aber es sind dann doch im Endeffekt dann häufig die Xhakas und Tars und Radetzkis dieser Welt, die dann Rede und Antwort stehen.
Hm. Und welche Rolle glaubst du spielt Xabi Alonso bei der Entscheidung für Florian Wirtz oder ist das jetzt nur so eine Interpretation von außen, weil wir halt so wenig hören und dann müssen wir uns ja irgendwie herbeifabulieren, was wohl wichtig sein könnte bei der Entscheidung, ob er verlängert oder nicht?
Ich glaube, nach eigener Aussage hat er letztens, ich weiß gar nicht, bei welchem Kollegen er das gesagt hat, dass es für ihn jetzt keine wichtige Rolle spielen wird oder keine entscheidende Rolle spielt, ob Xabi Alonso weiter Trainer in Leverkusen bleibt oder nicht. Ist ja das nächste Thema, was da im Raum steht, bleibt Xabi. Nee, also ich glaube, er weiß Xabi Alonso als Trainer schon sehr zu schätzen. Er hat ja in Leverkusen auch schon einige erlebt und weiß dann sicherlich auch, was er an ihm hat. Er kommt gut mit ihm klar, versteht sich gut mit ihm, aber da brauchen wir uns auch braucht man sich nichts vormachen. Also ein Spieler wie Florian Wirtz, der, ich glaube, der funktioniert halt, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur in jeder Mannschaft, sondern auch unter vielen verschiedenen Trainern. Ich glaube nicht, dass es jetzt Xabi Alonso ist, der ihn jetzt zwingend auf dieses Niveau gehoben hat. Ich glaube, das ist, ist Florian Wirtz, das hat er in sich, dieses, ich will immer mehr und immer weiter vorankommen. Da musste Xabi Alonso, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Genau, deswegen weiß ich gar nicht, da glaube ich ihm schon, auch wenn er sagt, das ist nicht zwingend jetzt mit dem Verbleib oder des Trainers verbunden.
Ich finde das total faszinierend, wie das Ganze läuft. Rund um Florian Wirtz, in welcher Ruhe vom Umfeld, zumindest von außen hin betrachtet, dass die Leute, die glauben, Infos zu haben, dann offenbar dann doch keine Infos haben oder zumindest waren die Infos nicht so gut, wie sie dachten. Und ehrlicherweise, ich persönlich, ich meine, meine Meinung zählt da 0,0, aber ich bin auch völlig hin und her gerissen, was ich Florian Wirtz wünschen würde. Weil auf der einen Seite möchte man so einen Spieler ihn neben Jamal Musiala spielen zu sehen beim FC Bayern, das wäre schon krass, weil wir es halt im Nationalteam manchmal gesehen haben und man gesehen hat, welchen Zauber das entwickeln kann. Und irgendwie, ja, will man sowas ja irgendwie immer sehen. Wie sähe quasi solcher Fußball aus? Auf der anderen Seite, wenn du jetzt aber sagst, es ist jetzt bei Leverkusen schon manches zu viel für ihn und das glaube ich, dann denke ich mir, ey, bitte bleib da und komm nicht zum FC Bayern und wechsel auch nicht irgendwie zu Real oder zu wem auch immer, denn da wird es ganz, ganz fürchterlich. Glaub mir, Leverkusen ist jetzt quasi noch die Wohlfühlenklave, also bestmöglich, wie es eigentlich für dich sein könnte. Es ist wirklich schwierig.
Mittlerweile hat Leverkusen ja auch eben eine Mannschaft um ihn herum dann aufgebaut, wo er jetzt sagte, ich kann mir eigentlich ziemlich sicher sein, ich spiele hier konstant Champions League. Wir haben in der Champions League eine Chance, Spiele zu gewinnen, weiterzukommen. Wir spielen hier mittlerweile nicht nur um die Meisterschaft, haben es letztes Jahr sogar gewonnen. Wir sind im DFB-Pokal dieses Jahr wahrscheinlich sogar der Favorit von den verbleibenden Teams auf den Titel. Also, was man vielleicht noch erwähnen muss, er ist halt 21 Jahre. Er hat wirklich noch hoffentlich sehr viele Jahre, gute Jahre vor sich. Von daher, er muss halt wirklich nichts überstürzen. Und das Gleiche, wenn wir darüber auch nochmal sprechen wollen, gilt ja auch für Xabi Alonso.
Ja.
Er ist ein junger Trainer, ist 43 Jahre, hat jetzt mit Bayer natürlich schon sehr viel erreicht, wollte sich jetzt nochmal in der Champions League auf jeden Fall beweisen. Auch der hat jetzt nicht zwingend den einen Grund, warum sollte ich jetzt zu Real Madrid gehen, sofort im Sommer. Weil wir wissen, so nach Real kommt halt auch wirklich nicht mehr viel. Ne? Mhm. Also wenn um nicht zu sagen, gar nichts. So, da liegt es auch wirklich nur an ihm, glaube ich, wie er da seine Karriere plant, und ja, ähnlich ist es halt auch bei Flo Wirtz.
Ja, Xabi Alonso scheint da ähnlich strategisch vorzugehen, wie er Fußball spielen lässt. Findest du denn, dass er sich nochmal verändert hat jetzt von der letzten Saison zu dieser Saison hin oder weiterentwickelt in gewissen Punkten?
Schwer zu sagen, weil dieses Variable, was er auch propagiert, dass das Bayer spielen muss, egal ob jetzt innen spielen oder auch während einer Hinrunde oder einer ganzen Saison, das haben sie ja durchaus auch schon letztes Jahr gezeigt, dass sie es können, oder im Halbjahr davor. Ja, ich glaube, er ist vielleicht in gewissen Sachen dann auch ein Tick zumindest pragmatischer geworden, ne? Wo wir jetzt drüber reden, wo du sagtest, diese Umstellung dann in München am 5. Spieltag. Oder auch so Sachen halt, dass es halt auch mal eine Standardsituation ist, die reicht, um halt ein Spiel zu gewinnen. Dass man das halt auch unter in der englischen Woche irgendwie gegen Mainz am kalten Dienstagabend, dass das dann auch mal sein muss, und dass man dann halt ein ökonomischerer, nenne ich es mal, Spielstil, dann halt auch auf lange Sicht, um am Ende der Saison dann weiter die Körner zu haben, um die Titel zu spielen, dass das dann auch mal reicht. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein kleiner Lerneffekt zumindest, den Xabi Alonso jetzt schon durchgemacht hat. Und dieses strategische, dieses Plan der eigenen Karriere, ich glaube, das ist bei ihm wirklich auch tief verankert. Das hat er als Spieler, glaube ich, so gehandhabt und macht er jetzt als Trainer genauso. Das war ja auch einer der Gründe, warum er halt auch dieses Gladbach-Angebot hat vor ein paar Jahren halt ausgeschlagen hat, weil er eben sich noch weiterentwickeln, weil er weiter lernen wollte. Und ja, diese Chancen hat er natürlich jetzt auf einem höheren Niveau auch wieder bei Bayer.
Er kann es sich halt leisten, geduldig zu sein. In der Regel haben Trainer das nicht, weil da hast du einmal die Chance, Bayern-Trainer oder Real Madrid-Trainer zu werden und nicht wieder. Und Xabi Alonso hat aber ein solches Standing und jetzt auch diesen Erfolg, dass er sich sicher sein kann, die Chance, die kommt in 10 Jahren auch nochmal, wenn jetzt nicht irgendwas total Unvorhergesehenes passiert. Und das gibt ihm eine Ruhe, die ganz viele andere Trainer gar nicht haben können. Und er nutzt sie dann aber auch für sich, die Ruhe. Und mein Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe, und das würde ich jetzt gerne dir dann quasi vor die Füße werfen, dass du mal mit dem Blick des Näherstehenden drauf schaust. In der letzten Saison war es so, dass Xabi Alonso gar nicht abschätzen konnte, wie weit wird diese Saison gehen und wie weit wird das, was wir machen, tragen. Und als er dann gesehen hat, okay, wir gewinnen hier auch gegen Bayern 3-0 und wir kommen in der Europa League weiter und im DFB-Pokal auch, dann hat er das, was sie erfolgreich gemacht hat, dahin einfach immer weitermachen lassen und hat drauf gesetzt, okay, schauen wir einfach, wie weit es uns trägt. Und das hat eben getragen bis hin zu 3 Finals und 2 Titeln, die man gewonnen hat, und irre vielen Toren in der Nachspielzeit und so weiter und so fort. Aber das war völlig überdreht und da musste alles zusammenfallen. Die Sternenkonstellation war perfekt für Leverkusen. Und in dieser Saison habe ich den Eindruck, und das habe ich mir schon ganz früh in der Hinrunde gedacht, dass er die komplette Saison von hinten her gedacht hat. Weil er hat das Potenzial gesehen, hat gesehen, okay, das ist unser Leistungsmaximum. Und wenn du das erkennst und siehst, wie gut Leverkusen sein kann, dann kannst du auch so selbstbewusst sein und die Saison so planen, dass du dir sagst, okay, wie sind wir im März, im April und im Mai in einer Verfassung, dass wir dann in den Spielen bestätigen, denn dass wir gute Leistungen bringen, weil wir werden wahrscheinlich in allen Wettbewerben da noch vertreten sein, wenn wir nicht was komplett falsch machen. Und das ist so mein Eindruck, was sich verändert haben könnte zu dieser Saison hin, dass er viel mehr ans Frühjahr gedacht hat, schon im Herbst und im Winter.
Ja, stimme ich durchaus zu. Und das spricht ja auch dafür, wie Bayer zu Saisonbeginn auch ein bisschen gespielt hat. Also, dass man vielleicht dann eben nicht wie im Vorjahr halt nach dem ersten, zweiten, dritten Tor dann noch weiter nach vorne gespielt hat und hat dann noch das vierte, fünfte gemacht, sondern hat dann gesagt, komm, wir spielen ein bisschen Kräfte sparen da, und auch mit Blick jetzt auf die englischen Wochen, die dann irgendwann begonnen haben. Und ja, das ging halt so ein bisschen dann nach hinten los. Man hat nicht mehr die Ergebnisse eingefahren, die man sich gewünscht hat. Und hat man dann vielleicht auch gemerkt, und auch Xabi Alonso, okay, ein bisschen mehr müssen wir vielleicht doch tun. Sonst kann man noch so sehr fürs Frühjahr planen oder fürs Ende der Saison, wenn man dann aber gar nicht mehr oben dran ist oder in den Wettbewerben dabei, dann spielt es halt auch keine Rolle. Ich glaube, ich habe im Trainingslager in Donaueschingen, haben wir mit ihm gesprochen im Sommer, und da war er auch der Erste, der gesagt hat, wir müssen mehr machen. Also wir müssen mehr machen als in der letzten Saison, um das zu wiederholen, was wir geschafft haben. So, also dieses Mindset so, und dass es eine schwierige Saison wird für Bayer, weil es ist klar, diese historischen Bestmarken, die Bayer aufgestellt hat, also es war halt eine Saison für die Ewigkeit wahrscheinlich bei Bayer. Mhm. Auch mit dieser ungeschlagen Serie. Ich glaube, es war allen klar, und das wusste auch Xabi Alonso, es wird verdammt schwer, dieses auch nur im Ansatz zu wiederholen. So, das wusste er, hat die richtigen Sachen gesagt und hat jetzt auch nach den ersten Saisonwochen und Saisonmonaten dann die richtigen Anpassungen genommen, weil jetzt hatten wir bis gestern Abend, bis zum Spiel bei Atletico ja auch wieder eine Serie von 11 Siegen am Stück in allen Wettbewerben und darunter halt durchaus wirklich harte Gegner, die Bayer da aus dem Weg geräumt hat. Die Defensive stand wieder stabil. Also deswegen, ja, ich stimme durchaus zu, dass Xabi die Saison so ein bisschen anders angegangen ist als im letzten Jahr, was aber halt angesichts des Erfolgs im Vorjahr absolut verständlich war, ja.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wo das Leverkusen hinträgt in der Spielzeit, weil, also es ist wirklich alles möglich. Vom Triple bis hin zu wieder Vizekusen ist alles drin.
Ja, ich sag mal so, ich habe ja den Pokal gerade noch mal kurz erwähnt, steht jetzt noch das Spiel gegen Köln an, und dann ist man auch wieder, auch in dem Wettbewerb ist man nur noch drei Spiele sozusagen, drei Siege vom Titel entfernt. In der Meisterschaft ist zumindest aktuell das Rennen offen. Und ich glaube auch, dass Bayer das Zeug hat, da mit den Bayern bis zum Schluss mitzuhalten. Wie gesagt, das hängt natürlich immer auch ein bisschen von den Bayern ab, wo wir gerade über Verletzungspech gesprochen hatten. Ich glaube, die Bayern hatten letztes Jahr wirklich, wirklich sehr viel Verletzungspech, und Leverkusen halt wahrscheinlich das wenigste aller Bundesligisten. Von daher, das sind halt auch wieder Sachen, die dann mit reinspielen, gerade dann, wenn die Saison wirklich lang wird. Letztes Jahr hat Bayer dann auch ein bisschen ausgegrindet am Ende, muss man sagen. Ne? Man konnte wirklich dann, ich glaube, Florian Wirtz saß die letzten Bundesligaspiele auch nur auf der Bank, man konnte wirklich dann Kräfte schonend agieren und einsetzen, dass man halt wirklich auch für die Euroleague-Spiele und noch fit war. Und ja, also das wird dieses Jahr anders, und ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Aber ich glaube, ein Titel ist durchaus dran.
Das würde ich fast schon als zurückhaltend bezeichnen. Aber, na, wobei andererseits, ja, stimmt, DFB-Pokal ist halt der Titel.
Der DFB-Pokal ist der wahrscheinlichste Titel, aber wie gesagt, auch in der Meisterschaft traue ich Bayer dazu, bis zum Schluss mitzuhalten, und dann, wie gesagt, hängt es nicht nur von Leverkusen ab. Genau, und in der Champions League haben wir ja auch am Anfang vor allem drüber gesprochen, und ich hatte dir im Vorgespräch gesagt, ich war in Liverpool, ich habe jetzt zwei Halbzeiten gesehen, in denen Bayer dann doch gegen solche abgezockteren, erfahrenen Teams dann doch ein bisschen Lehrgeld zahlen musste. Da weiß ich nicht, wo es hinführt. Da ist auch natürlich alles weiterhin möglich, aber ja, da wird es doch sehr, sehr schwer dann.
Ganz kurzer Nebengedanke dazu. Stellt man sich die Frage, was beim FC Bayern passieren muss, dass die auch mal so ein abgezocktes Team wieder werden, wie eben Liverpool, wie Atletico, weil offensichtlich sind sie es ja nicht. Zumindest in den bisherigen Spielen, die man gegen Leverkusen gesehen hat. Sebastian, das war total interessant. Vielen, vielen Dank dir, dass du dich eingelassen hast, auf über die ganz großen Themen und die kleinen Details bei Leverkusen zu sprechen. War ja heute wirklich ein Rundumschlag im wirklich sprichwörtlichen Sinne. Danke dir, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, sehr gerne, Max. Vielen Dank.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für euren Input, den ihr im Forum gegeben habt zu dieser Folge, und für euren Support. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Die Spaßbremse, bei Matthias aus dem schönen Engelschalking, bei Mesche, bei Meister Ede und bei Mac Lange. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort unterstützt. Ihr könnt uns unterstützen via Direktüberweisung, Patreon, Kreditkarte, PayPal. Alles ist möglich. Alle Informationen auf rasenfunk.de und dann einfach auf den Unterstützen-Button klicken und dann überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat so eine Sendung wie diese hier oder das, was wir generell im Rasenfunk machen. Unabhängiger Sportjournalismus, nur von euch finanziert. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr dem Rasenfunk gewogen bleibt. Empfehlt uns gerne weiter, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernen Sie ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.